Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der Spiritualität. Und dazu begrüßt Sie ganz herzlich an diesem Mittag an Jutta Engert. Schön, dass Sie mit dabei sind. Heute zu folgendem Thema: dynamische Kettenreaktion. So hat Pater Elmar Busse den Vers aus dem Johannesevangelium überschrieben. Und der Vers lautet in Johannes 20, Vers 21: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. 800 Millionen Christen weltweit könnten das Antlitz dieser Erde verändern. Davon war der kirchenkritische Schriftsteller Heinrich Böll überzeugt. Wohlgemerkt, das war 1955. Und er wollte sich schon damals nicht die gespenstische Vorstellung oder den Albtraum ausmalen, in einer Welt zu leben, die die totale Gottlosigkeit praktiziert. Leben wir heute nicht teilweise in dieser von Gottes Liebe und Leben abgekehrten Welt? Wo sind sie, die Christen, die entflammt, begeistert und angesteckt von einer persönlichen Christusbegegnung diesen Glauben bezeugen und an andere weitergeben? Wie in einer dynamischen Kettenreaktion. In der Apostelgeschichte, die ja auch immer zwischen Ostern und Pfingsten gelesen wird, in der Kirche, in der Leseordnung, wird immer wieder davon berichtet, wie die Apostel durch ihre Rede von der frohen Botschaft, durch Heilungen, durch ihr persönliches Zeugnis Tausende von Menschen auf einen Schlag zum Christentum gebracht haben. Und da gab es noch keine entwickelte Kirche oder Lehre, sondern viele offene Fragen und Auseinandersetzungen. Ja, ein neues Pfingsten, wäre das 2023 nicht auch möglich? Und das möchte ich gleich Pater Elmar Busse fragen. Aber erst einmal herzlich willkommen hier in der Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Spiritualität. Schön, dass Sie mit dabei sind, Pater Busse.
Ja, grüß Gott, Frau Engert, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Sie sind Schönstadtpater, seit Jahrzehnten als Ehe- und Familienbegleiter tätig, sind jetzt aktuell spirituale Mutterhaus der Dernbacher Schwestern im Westerwald. Von dort sind Sie uns zugeschaltet und auch immer für die ganz praktische Umsetzung so mancher abstrakter Verse bekannt, dass Sie das auch immer ja ins Leben hineinbringen und uns verständlich machen. Und da dürfen wir gespannt sein. Einiges habe ich schon zitiert aus dem, was Sie gleich an Impulsen mitbringen. Pater Busse, aber wie ist das denn so? Wie sehen Sie das? Ein neues Pfingsten, wäre das eben auch 2023 nicht auch möglich? Oder was wäre da die Voraussetzung?
Wenn man einfach mal die Kirchengeschichte anguckt, dann gab es eigentlich durch all die Jahrhunderte hindurch immer wieder so Neuaufbrüche, wobei Neuaufbrüche eben nicht heißt, dass da inhaltlich was neu formuliert worden wäre, denn dann wäre das ja nicht mehr christlich oder nicht mehr katholisch. Aber diese Dynamik, diese Wirkgeschichte ist das, was eigentlich faszinierend ist. Also ich denke nur hier an die Gründerin der Dernbacher Schwestern, die 1851 ihren Orden gegründet hat, und als sie stirbt, 1898, sind 2000 junge Frauen dieser Art der Christusnachfolge nachgefolgt. Das war überhaupt nicht vorhersehbar, das war nicht berechenbar, das ist nicht irgendwie von einem Bischof oder von einem Papst befohlen worden, sondern das erleben wir eigentlich immer wieder auch in der Kirche, dass so durch die Gottunmittelbarkeit und durch das Offensein für Gottes Pläne, wir dürfen das durchaus nennen, das ist das anarchistische Element in der hierarchisch strukturierten Kirche, dass dieses anarchistische Element aufgrund von Gottunmittelbarkeit dann zu solchen Überraschungen die Wege öffnet. Und wenn man das durch die Jahrhunderte verfolgt, dann würde ich auch sagen, warum, die Wahrscheinlichkeit spricht eigentlich eher dagegen, dass das nicht passiert. Aber wo und wann und wie, da wage ich also auch keine Prognosen. Aber ich glaube, wenn wir mit wachem Geist nicht nur auf das schauen, was alles so an Skandalen in der Kirche auch leider da ist, sondern wo sind die Aufbrüche, und wenn wir die dann tatsächlich unterstützen, dann kann das auch wieder entsprechende Kreise ziehen. In den Nachrichten wurde jetzt gerade nochmal erwähnt, San Egidio, es gibt ja viele solche Aufbrüche im letzten Jahrhundert. Warum soll nicht auch 2023 der Heilige Geist in einzelnen Christen Wunderbares wirken, das dann eben eine Wirkgeschichte auslöst?
Und Sie haben sich ja heute wieder eben diesen interessanten Vers aus dem Johannesevangelium herausgesucht: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das gilt für jeden einzelnen Christen, oder?
Genau.
Und wenn das für jeden Christen gilt, dann heißt das doch auch, dass die ganzen Vollmachten, also die Gaben, mit denen die Apostel ausgestattet wurden, Kranke zu heilen, prophetisch zu reden oder Glaubenszeugnisse zu geben, ja, auch Dämonen auszutreiben oder was auch immer, auf jeden Fall diese ganzen, auch die Gaben des Heiligen Geistes, dass wir eigentlich auch bevollmächtigt sind, diese, ja, ich sage jetzt mal, in Anspruch zu nehmen und im Namen Christi weiterzugeben. So wie wenn ich eine Bankvollmacht habe, dann handle ich ja auch nicht aus mir heraus, sondern aus Christus heraus in seiner Vollmacht. Aber kann ich dann alles tun?
Gut, es setzt natürlich auch raus eine Gottgeöffnetheit und wir merken einfach, dass unsere immer noch vorhandenen Unerlöstheiten, unsere unerlösten Widerstände in der Seele manchmal den Kontakt zu Gott etwas blockieren. Also die Katharina Kasper sagt auch gegenüber dem Bischof, der Geist, der in mir spricht, hat mir das und das gesagt. Also so sicher habe ich mich eigentlich jetzt nie gefühlt, dass ich das so behaupten könnte, wie das Katharina auch gegenüber dem Bischof Blum zu ihrer Zeit betont hat. Aber ich merke einfach schon auch, wenn man auf ganz natürlichem Wege immer sich wieder mit der Bibel beschäftigt, auf das eingeht, versucht das im Leben umzusetzen, sich an den Verhaltensweisen Jesu zu orientieren, dann wird man schon auch mehr zum Segen für andere. Aber wie gesagt, diese außerordentlichen Gnadengaben, die zum Aufbau der Gemeinde dienen, die nennen wir ja Charismen, die beschreibt Paulus auch in Korintherbrief, aber er meint auch, das größte Charisma, die größte Gnadengabe ist einfach die Fähigkeit zur Liebe. Das können wir in dem schönen 1. Korinther 13, was oft zu den Hochzeiten genommen wird, wo er dann noch betont, ja, das Wichtigste ist tatsächlich dieses Lieben können bis hin zur Feindesliebe. Wenn das Christen leben, dann hat das einfach Wirkung.
Ja, dieser ganz natürliche Weg, beschreiten Sie jetzt, wenn es dann um diese dynamische Kettenreaktion geht. Da sind Sie alle eingeladen, mitzugehen. Und am Ende vielleicht auch bei Pfingsten rauszukommen, schauen wir mal. Auf jeden Fall sind Sie natürlich auch eingeladen, im Anschluss an diesen Impuls auch mit Ihrer Lebensgeschichte oder mit Ihren Fragen sich hier gerne in der Sendung noch zu Wort zu melden. Jetzt hören wir erstmal Pater Busse.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, aus der Beschreibung von Kernkraftwerken und Atomwaffen kennen wir den Begriff Kettenreaktion. Die durch Aufnahme eines freien Neutrons ausgelöste Spaltung eines geeigneten Atomkerns setzt ihrerseits wieder einige Neutronen frei. Diese können dann weitere Kerne spalten, wobei wieder neue Neutronen frei werden und so weiter. Diese Kettenreaktion wird im Normalbetrieb eines Kernreaktors so gesteuert, dass diese Reaktionsrate konstant bleibt. Dafür sorgen Graphitstäbe, die die freien Neutronen absorbieren oder Flüssigkeiten mit Borsalzen. Der zweite Schlüsselbegriff ist die sogenannte kritische Masse. Wie viel Kilogramm spaltbaren Materials braucht man, damit die Kettenreaktion sich fortsetzen kann, also die freien Neutronen auf Atomkerne treffen können, die sie dann spalten können? Denn die freien Neutronen können nach allen Richtungen fliegen, also auch das Material verlassen. Dann käme es zu keiner Kettenreaktion, wenn nicht genügend spaltbares Material durch die Neutronen erreicht werden kann. Dieser kleine Ausflug in die Physik und Technik kann uns den Zugang erleichtern zu einem Phänomen, das sich Historiker nur schwer erklären können. Wie war es möglich, dass sich innerhalb von 300 Jahren trotz Verfolgung das Christentum von einem Hinterwinkel des Römischen Reiches, nämlich von Jerusalem aus, so verbreitete? Welchen Mehrwert an Lebensqualität verbreitete die christliche Botschaft, sodass sie attraktiv wurde für Menschen, die ja durchaus religiös waren, aber entweder Naturreligionen anhingen oder dem griechischen oder römischen Polytheismus, also einem Vielgötterglauben, huldigten? Manches davon ist uns ja aus der griechischen Sagenwelt bis heute überliefert. In der Lehre über die Gottebenbildlichkeit des Menschen stimmen Christen und Juden überein. Schließlich fanden ja auch die jüdischen heiligen Schriften Eingang in den Kanon der christlichen Schriften, was wir eben unter dem Begriff Altes Testament kennen. Und noch einmal, welches neuartige Lebensgefühl durch die christliche Botschaft vor allem für die Sklaven verbunden waren, denen im Römischen Reich das Menschsein abgesprochen wurde. Sie wurden ja sprechende Werkzeuge genannt, aber nicht Menschen. Das können wir uns wohl kaum vorstellen. Etwas Ähnliches erlebte Jahrhunderte später der Jesuitenmissionar Franz Xaver, als er an der indischen Küste den kastenlosen Fischern das Evangelium verkündete. Die Botschaft vom ewigen Leben dagegen war in dem Sinne nicht neu. All die Beerdigungsbräuche und Riten in den antiken Kulturen weisen darauf hin oder artikulieren es deutlich, dass es irgendwie ein Weiterleben nach dem Tod geben müsse. Denken wir nur an die gewaltigen Pyramiden in Ägypten. Als unerhört neu dagegen wurde die Menschwerdung eines Gottes empfunden, der dann als Gottmensch den Menschen die Schuld abnimmt und eine Kultur der gegenseitigen Vergebung und Barmherzigkeit einfordert bis hin zur Feindesliebe. Da finden wir nichts Vergleichbares in den Kulturen der europäischen Antike. Auch die Solidarität untereinander, denken wir an die Gütergemeinschaft der Urgemeinde, wie sie uns in Apostelgeschichte geschildert wird, prägte das Klima zwischen den Christen. Der durchaus kirchenkritische Schriftsteller Heinrich Böll schrieb 1955, doch die andere Vorstellung ist noch weit gespenstischer. Wie diese Welt aussähe, hätte sich die nackte Walze einer Geschichte ohne Christus über sie hinweggeschoben. Ich überlasse es jedem Einzelnen, sich den Albtraum einer heidnischen Welt vorzustellen oder eine Welt, in der Gottlosigkeit konsequent praktiziert würde, den Menschen in die Hände des Menschen fallen zu lassen. Nirgendwo im Evangelium finde ich eine Rechtfertigung für Unterdrückung, Mord, Gewalt. Ein Christ, der sich ihrer schuldig macht, ist schuldig. Unter Christen ist Barmherzigkeit wenigstens möglich. Hin und wieder gibt es sie. Christen. Und wo einer aufträgt, tritt, gerät die Welt in Staunen. 800 Millionen Menschen auf dieser Welt haben die Möglichkeit, die Welt in Erstaunen zu setzen. Vielleicht machen einige von dieser Möglichkeit Gebrauch. Selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab. Für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache und mehr noch als Raum gab es für sie, nämlich Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erschienen und erscheinen. Ich glaube an Christus und ich glaube, dass 800 Millionen Christen auf dieser Erde das Antlitz dieser Erde verändern können. Und ich empfehle es der Nachdenklichkeit und Vorstellungskraft der Zeitgenossen, sich eine Welt vorzustellen, auf der es Christus nicht gegeben hätte. Ich glaube, dass eine Welt ohne Christus selbst die Atheisten zu Adventisten machen würde. Bitte berücksichtigen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der Text von 1955 stammte. 2010 gab es auf der Welt ca. 2,38 Milliarden Christen. Das entsprach damals 33% der Weltbevölkerung. Wir können heute also nicht mehr wie Heinrich Böll damals von 800 Millionen Christen sprechen. Aus diesem Gedankenexperiment von Heinrich Böll wird deutlich, dass wir Christen unseren Mitmenschen etwas zu geben haben, was ihre Lebensqualität verbessert. Und dieses Sendungsbewusstsein ist nicht irgendwann einmal entstanden, sondern geht auf die Anfänge des Christentums zurück. Und wenn wir diese Wirklichkeit nicht, wie ich es eben gemacht habe, im Vokabular der Religionswissenschaftler formulieren, sondern biblisch, dann sind wir genau bei unserer heutigen Bibelstelle. Der auferstandene Jesus sagt nach Ostern seinen Jüngern dies: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wenn wir Christen uns als Anhänger einer christlichen Weltanschauung verstehen würden, dann hätte das etwas Statisches. In dem Sendungsauftrag Jesu steckt aber etwas Dynamisches. Diese Dynamik können wir vielleicht am besten beschreiben, die sich seelisch, geistig bewegt haben und zum christlichen Glauben gefunden haben. Der frühere Magdeburger Bischof Leo Novak hatte in seiner Amtszeit die erwachsenen Taufbewerber jährlich am ersten Fastensonntag zu einem Treffen eingeladen und bat sie, von ihrem Weg zum Glauben zu erzählen. Daraus ist dann ein Buch geworden, in dem 40 der Angefragten, die von 1999 bis 2004 getauft worden waren, ihren Glaubensweg beschrieben haben. Zwei Beispiele aus diesem Büchlein. Da erzählt eine damals 52-Jährige, wie kurz hintereinander vier nahestehende Personen gestorben waren. Die einen ließen sich kirchlich beerdigen, die anderen atheistisch. Und sie beobachtete bei sich, in den weltlichen Trauerfeiern konnte ich keinen Trost finden. Und ich fasste erstmals den Entschluss, den Kontakt zu einer Kirche herzustellen. Über eine katholische Freundin findet sie Kontakt zu einem Priester, mit dem sie dann über einen längeren Zeitraum einmal wöchentlich einen Gesprächsabend hat. Am Ende ihres Zeugnisses schreibt sie, mein Leben ist einfacher und klarer geworden. Das Leben wird reicher und sinnvoller. Ich kann meine Freude mit ihm teilen. Ich habe immer jemanden, der bei mir ist. Ein anderes Zeugnis, das Zeugnis einer damals 26 Jahre alten Frau. Ich bin atheistisch erzogen worden. Nicht, dass mir meine Eltern keine Werte vermittelt hätten. Familie, Zusammenhalt, Freundschaft, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, das Akzeptieren der Meinungen anderer, das Akzeptieren ihrer Schwächen und Fehler und das Anerkennen des ganz persönlichen Wertes jedes Einzelnen wurden hochgehalten. Und ich verdanke dem viel. Es fehlte mir jedoch an einem Zusammenhang, an dem großen Ganzen. Ich suchte und fand nicht. Dann verliebte ich mich in einen gläubigen, praktizierenden Katholiken. Ich lernte seine Familie kennen, in der der gelebte Glaube ganz selbstverständlich war. Für mich war es jedoch ein Kulturschock. Ich hatte nie zuvor eine Familie erlebt, in der ein Tischgebet zu jeder Mahlzeit gesprochen wurde, in der über den Glauben diskutiert wurde, in der regelmäßiger Gottesdienstbesuch selbstverständlich war und das Leben am Glauben ausgerichtet wurde. Ich begriff, dass unsere Beziehung nur eine Chance haben würde, dass ich meinen Freund nur verstehen würde, wenn ich mich mit diesem ihn prägenden Element beschäftigen würde. Ich warf alle Vorurteile über Bord und fing an, mich damit auseinanderzusetzen. Wir diskutierten über Gott, Glauben und Kirche. Ich besuchte mit ihm einige Gottesdienste und fühlte mich dabei sehr unbehaglich, als sei ich unter Vortäuschung falscher Tatsachen dort. Mit zunehmender Gewöhnung verschwand dieses Gefühl und ich konnte mich auf das konzentrieren, was dort vermittelt wurde. Zusätzlich erlebte ich das familiäre Glaubensleben mit und begann mich zu fragen, ob dort der Sinn zu finden war, nach dem ich gesucht hatte. Ich erlebte ja, wie sinnstiftend der Glaube sein konnte, wie er stärkte und hielt. Ich fühlte in mir den Wunsch zu glauben, ja, ich beneidete diejenigen, die in diesen Glauben hineingewachsen waren und war dennoch nicht überzeugt. Einschneidendes Erlebnis war dann die Bistumswallfahrt auf die Hüßburg. Die Predigt beim Gottesdienst war kein Damaskuserlebnis, aber dennoch sehr einschneidend. Nach der Wallfahrt begann ich regelmäßig den Gottesdienst zu besuchen. Dieser regelmäßige Gottesdienstbesuch hat mich nun endlich weitergebracht. Gott wurde dadurch zu einem regelmäßigen Begleiter meines Lebens. Das Gebet wurde zu einer täglichen Notwendigkeit, die Bibel zu einem interessanten Buch und die Fremdheit zur Vertrautheit. Die Gewissheit, dass Gott existiert und dass dieser Gott ein persönlicher und lebender Gott ist, wuchs. Schließlich ging ich zum Pfarrer, um mich taufen zu lassen. Glaube allein im stillen Kämmerlein funktioniert nicht. Er braucht Anregungen von außen, durch andere Menschen und den intensiven Kontakt mit Gott, den Gottesdienst und Kommunion. Ich bin dankbar, Gott gefunden zu haben und zu glauben. Diese zwei Ausschnitte aus den 40 Zeugnissen mögen genügen. Ich möchte Ihnen Appetit machen, alle 40 zu lesen. Es bestätigt sich einmal mehr, was Kardinal Ratzinger in einem Interview gesagt hatte. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Was mir bei der Lektüre aber noch einmal ganz neu aufgegangen ist, ist Folgendes. Wie Gott mit Saulus vor Damaskus umgegangen ist, das ist die große Ausnahme. Und selbst bei Saulus hat Gott in seiner Unmittelbarkeit ja nur den schwierigsten Teil selbst gemacht. Und Saulus sofort an den Hananias vermittelt, der dann die Nacharbeit machen sollte und ihn tiefer einführen sollte in den Glauben.
Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Ihre christliche Stimme, heute mit der Spiritualität. Und da spricht Pater Elmar Busse, er ist Schönstadtpater, Ehe- und Familienbegleiter, Jahrzehnte gewesen oder ist es immer noch, über dynamische Kettenreaktionen, ausgehend von einem Vers im Johannesevangelium. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und er hat uns eben Glaubenszeugnisse erzählt von Leon Nowak, einem Bischof, der sie in einem Buch zusammengefasst hat, wo Menschen Gottes Begegnungen hatten und daraufhin so etwas wie auch eine Kettenreaktion ausgelöst haben, indem sie andere mit diesem Glauben angesteckt haben. Ja, hören wir weiter, Pater Busse, mit der Frage auch, wie spricht Gott mit uns? Wie geht er mit uns eigentlich um?
Der übliche Umgangsstil Gottes mit uns Menschen ist der, dass er durch unser Zeugnis andere neugierig machen will. Wir sind seine Gesandten. Wenn einer überhaupt, dann hätte Gott allen Grund zu sagen, geh mal weg, das kann ich allein viel besser. Aber mit dieser Einstellung hätte er uns in die Zuschauerrolle verbannt und uns bliebe nichts anderes übrig, als zu staunen und ihm Beifall zu klatschen. Aber das würde uns auf die Dauer nicht erfüllen. Schließlich hat er ja selber in uns ganz tief die Sehnsucht eingepflanzt, dass wir Ursache sein wollen, dass wir etwas bewirken wollen, dass wir Spuren hinterlassen wollen. Der Psychologe Aaron Antonowski, der sich intensiv damit beschäftigt hatte, was den Menschen gesund macht und gesund erhält, fand heraus, dass das Erlebnis der Selbstursächlichkeit, so nannte er diesen Faktor, wesentlich dazugehört, seelisch gesund zu bleiben. Er gab seiner Theorie den Namen Salutogenese, also wie wird man heil, Salus das Heil. Ich hoffe, dass nach diesen Ausführungen leichter verständlich wird, weshalb ich der heutigen Meditation die Überschrift dynamische Kettenreaktion gegeben habe. Glaube lebt vom Weitergeben und es braucht die kritische Masse von Gläubigen, was ja schön im letzten Zeugnis beschrieben worden war. Jetzt lohnt es sich auch einmal einen Blick darauf zu werfen, was diese Kettenreaktion unterbrechen und abbrechen kann. Ein Problem ist eine falsch verstandene Toleranz. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Außenministertreffen der G7-Staaten in Münster im November 2022. Symbolträchtig sollten die Gespräche im historischen Rathaus in Münster stattfinden, wo damals am 24. Oktober 1648 der 30-jährige Krieg durch einen Friedensvertrag beendet wurde. In diesem Ratssaal steht seit 1540 ein großes Kreuz, vor dem bis heute die Ratsmitglieder ihren Amtseid ablegen. Aus Toleranz gegenüber den nichtchristlichen Delegierten dieses Treffens war das Kreuz für die Dauer der Konferenz entfernt worden. Unsere Außenministerin Annalena Baerbock betonte später in einem Interview, dass sie das nicht angeordnet habe, sondern dass das im Zuge der Ummöblierung des Ratssaales von ihrer Protokollabteilung entschieden worden war. Klar, Toleranz ist ein Wert, ein universaler Wert. Aber weil er universal ist, kommt es nicht nur darauf an, dass wir tolerant sind, wir dürfen auch von anderen Toleranz erwarten. Wir dürfen uns mit unseren Werten und Überzeugungen auch den anderen zumuten. Inhaltlich auf einem ganz anderen Gebiet, also gar nicht mal dem Gebiet des Glaubens, aber vom Kommunikationsmuster vergleichbar, ist eine Begebenheit, die jüngst durch die Medien ging. Die Frankfurter Ethnologin und Islamexpertin Susanne Schröter musste erleben, wie schnell man sich beim Benennen heikler Themen den Aufschrei intoleranter Gruppen zuziehen kann. Hier wollte man das Etikett Rassistin anhängen. Also noch einmal, da ging es gar nicht so sehr um den christlichen Glauben, sondern um ihr Anliegen, die wunden Stellen in der Gesellschaft benennen zu können. Ich zitiere dieses Beispiel, um auf ein Argumentationsmuster hinzuweisen, mit dem auch wir Christen konfrontiert werden können, wenn wir freimütig von unserem Glauben Zeugnis geben. Nach einem Kongress sagte sie in einem Interview mit der Zeit, Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Lehrerverbandes, referierte über die hohe Quote von Schülern nicht deutscher Staatsangehörigkeit, die ihren Schulabschluss nicht schaffen. Er stellte einen ganzen Katalog möglicher Hilfen vor, damit diese Schüler gleiche Chancen bekommen und letztlich nicht in der Arbeitslosigkeit landen. Außerdem haben wir über positive Entwicklungen wie die zunehmende Zahl deutscher Akademiker mit Migrationsgeschichte geredet. Die Kritiker der Konferenz aber behaupteten, wir würden nicht Deutsche als weniger intelligent darstellen, also rassistisch diskriminieren. Das ist in meinen Augen ein Missbrauch des Rassismusbegriffes. Als Ethnologin kann ich nur warnen, ja, Rassismus ist ein ernstes Problem. Man sollte das Wort nicht als Label benutzen, also als Etikett benutzen, um Wissenschaftler, deren Ergebnisse einem nicht passen, niederzumachen. Wenn Diskriminierte, also Vulnerable, verletzbare Gruppen nicht mehr kritisiert werden dürfen, dann verbietet sich auch Kritik an echten Missständen. Wer also unbequeme Wahrheiten ausspricht, muss mit Widerständen und Unterstellungen rechnen, egal auf welchem Gebiet. Kommen wir wieder zurück zum christlichen Zeugnisgeben. Christus selber hat seine Jünger gewarnt, dass sie nicht damit rechnen können, immer auf offene Ohren und Herzen zu treffen. Im Gegenteil, in den Abschiedsreden Jesu lesen wir, und auch ihr legt Zeugnis ab, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Das habe ich euch gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausstoßen. Ja, es kommt die Stunde, in der jeder, der euch tötet, meint, Gott einen heiligen Dienst zu leisten. Das werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. So lesen wir im Johannesevangelium im 15. und 16. Kapitel. Welche aggressiven Gegenreaktionen Christen hier in Deutschland erleben können, merken alle, die sich für den Schutz des ungelebten Lebens einsetzen. Auf eine andere traurige Tatsache möchte ich im Zusammenhang mit dem Thema Zeugnis geben hinweisen. Weltweit gehören die Christen zu der am meisten verfolgten und diskriminierten Gruppe. Und gerade aus solchen Ländern wie Nordkorea, China oder aus den afrikanischen Ländern der Subsahara hören wir immer wieder bewundernswerte Beispiele einer Glaubenstapferkeit und einer Bereitschaft zur Evangelisierung. Ein weiteres Problem nach der falsch verstandenen Toleranz und eben diesem hartnäckigen und aggressiven Widerstand ist die ehrliche Selbsterkenntnis, dass man den Ansprüchen, die Jesus an seine Nachfolger stellt, nicht gerecht werden kann. Und dann schweigt man lieber, als dass man sich den Vorwurf zuzieht, man würde Wasser predigen und Wein trinken. Manche von uns standen ja noch nie vor der Herausforderung der Feindesliebe. Und wer in einem bürgerlichen Milieu lebt, wird sich schwer tun mit der radikalen Armut, wie sie die erste Generation der Franziskaner gelebt hat, die sich aber unmissverständlich auf Worte Jesu berufen konnte. In verschiedenen seelsorglichen Begleitungen von Menschen mit Brüchen in ihrer Biografie wurde mir rückgemeldet, dass sie sich durchaus imstande sehen, das Ideal glaubwürdig zu bezeugen, auch wenn sie ehrlich darauf hinweisen, dass sie an diesem Ideal gescheitert sind. Aber deshalb den Ist-Zustand zum Ideal zu erklären oder generell vor Idealisierungen zu warnen, führt nur in die Stagnation oder in die Selbstzufriedenheit. Auf diese Gefahr weist Pater Kentenich hin. In einer Studie von 1951 erläutert er für römische Behörden, was es mit der Schönstattbewegung auf sich hat. Und er schreibt, das damit gezeichnete Ideal des neuen Menschen bzw. der neuen Schöpfung ist ewig alt und ewig neu. Ewig alt, weil alle Jahrhunderte danach gerungen haben, ewig neu, weil die erbsündlich belastete Natur immer Abstriche macht und sich in bürgerlicher Sattheit ausruhen möchte und mit nivellierender Mittelmäßigkeit zufrieden geben möchte. Der hier gemeinte neue Mensch ist der geistbeseelt und idealgebundene Mensch, fern aller Form Versklavung und Formlosigkeit. Soweit das Zitat von Kentenich. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ausgehend von dem Sendungswort Jesu, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, haben wir erörtert, dass Evangelisierung und Zeugnis geben wesentlich zu einem lebendigen Glauben gehört. Gott möchte uns als seine Gesandten, auch wenn er es allein viel besser könnte. Diese Herausforderungen sollten wir uns stellen und uns nicht durch einen falsch verstandenen Toleranzbegriff oder durch aggressive Gegenreaktionen abschrecken zu lassen oder durch das Bewusstsein der eigenen Begrenzung und Sündhaftigkeit selber blockieren. Ich möchte Sie einladen, uns Situationen aus Ihrem Leben zu schildern, in denen Sie durch das Zeugnis eines Christen der Mehrwert einer bestimmten Glaubenswahrheit neu aufgegangen ist. Denn gerade das konkrete Leben, die konkreten Prozesse, wo ist der Funke übergesprungen, das ist immer das Spannende, das Interessante. Und da können Sie uns alle, die ganze höhere Gemeinschaft, bereichern.
Ja, vielen Dank, Pater Emma Busse, für diese Meditation, für den Impuls heute zu der dynamischen Kettenreaktion ausgehend von einem Vers im Johannesevangelium 20,21, wo es heißt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ja, wo sind wir angesteckt worden? Wo ist bei uns einmal der Funke übergesprungen, als wir mit jemandem gesprochen haben oder was auch immer bei Ihnen passiert ist, wo jemand Zeugnis von seinem Glauben gegeben hat? Und wo ihnen etwas ganz neu aufgegangen ist und ja, wie gesagt, dieser Funke übergesprungen ist und sie neu entfacht hat, vielleicht in einer Glaubenswahrheit. Das können Sie uns gerne mitteilen, jetzt unter der 089-517-008-008. Vielleicht rufen Sie außerhalb von Deutschland an, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann die 89517-008-008. Nach einer Musik geht es hier weiter in der Spiritualität, gerne auch mit Ihren Erfahrungen. Radio Horeb und Radio Maria Südtirol mit der Spiritualität. Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen hier einzubringen. Wo haben Sie Menschen erlebt, die Sie angesteckt haben mit Ihrem Glauben? Wo ist der Funke übergesprungen? Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008 oder Sie wählen zuerst noch die 0049 vorneweg, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen und dann 89-517-008-008. Wenn Sie direkt auch noch etwas uns oder auch Pater Busse mitteilen möchten. Das hat jetzt auch Herr Schröttke getan. Ich darf Sie hier begrüßen und um Ihre Frage oder Ihre kurze Erfahrung bitten.
Ja, meine Erfahrung ist so, dass ich im Grunde genommen Glauben bestärkt brauchte. Erstmal guten Tag. Der Vortrag ist insofern für mich anrührend oder bemerkenswert, weil ich habe mal von einem Jesuiten seine Doktorarbeit in die Finger gekriegt. Da ging es um den Toleranzbegriff bei Rana. Und das war mir alles so ein Geschwurbel, sag ich mal. Rana ja auch so ein bisschen eigene theologische Begrifflichkeiten suchte.
Vielleicht können Sie es ein bisschen kurz fassen, Herr Schröttke.
Ja, das einfach so und da habe ich gesagt, Toleranz ist im Grunde genommen immer der Toleranz der Andersdenkenden. Hat er nicht verstanden. Sag ich, ja, ich kann das aber auch einfordern. Und dann müssen wir auch noch klären, wie das mit dem Anspruch auf Wahrheit in der Lehre Christi ist. So das am Rande. Ich selber bin ein bisschen irre geworden an den Verhältnissen in Deutschland. Und was soll ich glauben? Ein Priester hat mir mal gesagt, kniet euch hin, wenn ein Priester euch segnet, die kennt den Glauben, die Macht Gottes nicht, die in dem Segen eines Priesters ist. In Lourdes habe ich das dann erlebt, da war ich das dritte Mal, dass sich jemand hingekniet hat auf dem Platz zur Beichte. Und habe ich gewusst, nochmal wieder neu, ja, man muss bekennen, man muss die Haltung bewahren, um dann auch die Innerlichkeit, die man zum Ausdruck bringt, als eigene Glaubensbestätigung zu behalten. Das hat mir geholfen, dass jemand also wirklich sein Bekenntnis auch lebt und nicht nur als Tourist wandert.
Ne? Ja, prima. Dankeschön, Herr Ströttke. Ja, manchmal sind das so in einer bestimmten Situation so ganz kleine vielleicht auch Erfahrungen, wo ich jemanden sehe, wo mir plötzlich ein Licht aufgeht, weil jemand etwas tut, was für mich in dem Moment einen ganz neuen Sinnzusammenhang bekommt. Ja, weiter geht's noch nach Leipzig. Da bin ich jetzt mit Herrn Jorozok verbunden. Ich grüße Sie hier in der Sendung.
Ja, hallo zusammen.
Hallo.
Vielen Dank ja, für den Vortrag. Also es ist mir auch immer wieder bewusst, dass wir nur intensiver, immer nur wieder versuchen können, intensiver zu glauben, intensiver zu suchen. Und bei mir war das so ganz am Anfang, ich habe einen Arschtritt gebraucht. Mir hat ein guter Freund gesagt, wenn du diesen Jesus kennenlernen willst, dann musst du in die Gemeinde hingehen. Ich habe allerlei mögliche Ausreden gefunden, um da nicht hingehen zu müssen. Ich hatte ja dieses zu tun, ich hatte ja jenes zu tun. Und er hat mir gesagt, du brauchst die Gemeinde. Du redest dich die ganze Zeit heraus. Und das hat mir, in dem Moment hat mir das echt wehgetan. Ich sagte, du kennst überhaupt mich, kennst mein Leben gar nicht. Ja? Aber am Abend habe ich gemerkt, ja, da hat er recht. Eigentlich hat er recht. Ich habe mich irgendwie versucht, da die ganze Zeit herauszuwinden und mich dieser Gemeinde nicht anzuschließen oder da nicht hinzugehen, ja, um Jesus kennenzulernen oder intensiver kennenzulernen.
Dankeschön, Herr Jobozok. Jeder braucht etwas anderes und interessant. Ja, es ist wahrscheinlich, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Und manchmal braucht man eben auch einen etwas stärkeren Impuls. Und ja, schön, dass es Menschen gibt, die es vielleicht auch sich noch trauen, auch mal was zu sagen, was sie vielleicht, wo man als Außenstehender manchmal einen ganz guten Blickwinkel hat. Alles Gute Ihnen weiterhin auf Ihrem Glaubensweg. Auf Wiederhören.
Danke.
Ja, weiter geht's nach Essen und da bin ich jetzt mit Herrn Luray verbunden. Hallo.
Schönen guten Tag. Mich hat eine Sache unwahrscheinlich überzeugt, die mich zum Glauben geführt hat, und zwar das Zeugnis von Papst Johannes Paul II., wie er sein Leid angenommen hat und den Tod angenommen hat. Und ich muss sagen, das hat mein ganzes Leben dermaßen durcheinandergewirbelt im positiven Sinne, dass ich sage, ich möchte einfach nur noch im Glauben an Jesus Christus leben und nichts anderes mehr. Falls was wissen, tue ich auch immer wieder hin, dann gehe ich beichten. Aber das ist für mich das wunderbarste Zeugnis. Und der Tod meiner Mutter, wie sie ihren eigenen Tod angenommen hat.
Dankeschön, Herr Luray.
Bitte schön, Gottes Segen weiterhin.
Danke, Ihnen auch. Alles Gute nach Essen. Ja, vielleicht auch Pater Busse, so kurz zu diesen drei Hörern.
Gut, dieses, wenn du Christus kennenlernen willst, musst du in die Gemeinde gehen. Das ist so ein schönes Beispiel für das, was wir in der Kernphysik die kritische Masse nennen. Ja, das tut einfach gut. Oder wenn wir daran denken, als Papst Benedikt seinen letzten Bayernbesuch machte, war das Motto, wer glaubt, ist nicht allein. Das können wir auch andersrum schreiben. Also wenn einer nur allein bleibt, dann fällt es ihm schwer zu glauben. Aber wenn er sich in die Gemeinschaft begibt, wenn er mit anderen redet, wenn er das Zeugnis deren Glaubens, von deren Glauben hört oder deren Gebetserfahrungen auch erfährt, dann stärkt das den eigenen Glauben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir eben dieses Heils-Individualistische, also wie es noch Martin Luther mit seiner Frage formulierte, wie finde ich einen gnädigen Gott, dass wir das einfach sprengen und sagen, nein, es braucht die kritische Masse der Mitglaubenden, damit der eigene Glaube einfach ja lebendiger wird und dass es auch wieder ein Stückchen selbstverständlicher wird, an diesen Gott zu glauben. Das wäre so das zu dem ersten Zeugnis, zu dem zweiten Zeugnis auch. Und dann, das merke ich eben gerade jetzt, dieses dritte, tatsächlich die natürlichen Freudenquellen, da können sich auch Atheisten an den gleichen Dingen freuen wie wir, wie jetzt im Frühling die Natur. Aber diese Kunst, dass wir sozusagen auch dann gerade in Grenzbereichen des Lebens immer noch einen Sinn drin sehen können und dass das nicht für uns angstauslösend ist oder nur schrecklich oder nur uns in die Verzweiflung stürzt, das ist sozusagen der Mehrwert unseres Glaubens.
Ja, soweit. Und dann hat sich auch noch eine Hörerin gemeldet, mit der ich jetzt hier verbunden bin. Ich grüße Sie in der Sendung. Hallo.
Hallo, hören Sie mich?
Ja.
Ja, schön. Ich rufe an, ich höre die Sendung seit Anfang an, seit Beginn und wollte sagen, ein Zeugnis geben, dass ich tiefe Glaubenserfahrungen machen durfte. In der Herkunftsfamilie habe ich kein Erbarmen und keine Vergebung gelernt und erfahren. Das durfte ich aber auf meinem Weg lernen und erfahren durch gute Christen, die mich begleitet haben und geführt haben. Ich habe mich zwei Gemeinschaften angeschlossen und lebe allein. Besuche immer wieder die Gemeinschaft und versuche auch jeden Tag die Messe zu besuchen, wenn ich die Kraft dazu habe. Und der Weg hat mich einfach zu Gott Vater geführt. Also Gott gibt mir alles, was ich brauche. Und meine ganze Umgebung hat mich so gut versorgt, dass ich jetzt alles habe, was ich brauche und leben kann. Und das habe ich Christus zu verdanken. Und mit Christus gehe ich meinen Weg und ledig. Also ich habe nicht geheiratet. Ich wollte wohl heiraten, aber das ist nicht mein Weg. Ich soll ihn mit Christus gehen und den Gemeinschaften. Und bin sehr dankbar für mein Leben, was ich jetzt leben darf.
Also so in ganz kleinen Schritten, wenn ich das heraushöre, da gab es jetzt nicht so ein einschneidendes Erlebnis oder eine Erfahrung, die besonders
prägend für Sie war. Doch, eine ganz tiefe Erfahrung war 2012, Mittwoch vor Ostern, in der Karwoche. Da habe ich ein ganz tiefes Erlebnis gehabt. Das ging ganz tief und das war das tiefste Erlebnis, was ich mit Christus je erlebt habe.
Ja,
das hat auch ausgestrahlt, das hat in meiner ganzen Umgebung ausgestrahlt und Nur damals konnte ich da noch nicht so gut mit umgehen. Ich musste erst mal lernen, mit meinem Glauben umzugehen. Ich musste noch viel nachholen und lernen. Und brennendes Herz und was mich da schüttelte, das hatte ich alles hinter mir. Nur war ich noch nicht ausgebildet und hatte noch nicht so viel Erfahrung und wusste da noch nicht so gut mit umzugehen. Das musste ich erst alles lernen. Und
das erinnert mich jetzt auch an diese Saulus-Paulus-Erfahrung, vielleicht nicht ganz so krass, auch sowas, aber ein bisschen.
Ja, ein bisschen schon. Und ich musste das alles, was ich noch nicht wusste, nachholen. Und
ja, prima. Dankeschön, dass Sie uns das mitteilen. Und auch sowas ist ja auch ganz wertvoll, dass man vielleicht von etwas überwältigt wird, was man noch gar nicht einordnen kann. Alles Gute Ihnen auch weiterhin auf Ihrem Glaubensweg.
Ja, dankeschön.
Segen. Wiederhören. Ja, Pater Busse, dann können Sie das vielleicht noch so einmal ein bisschen zusammenfassen und dann würde ich Sie auch noch um Ihren Segen bitten. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Es könnte natürlich auch noch jemand anrufen, wenn jemand jetzt schnell noch die 089 wählt, 517-008-008. Genau, aber jetzt abschließend. Ja, es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt. Das haben Sie zitiert, Kardinal Josef Ratzinger. Und ich muss dabei auch nicht befürchten, dass meine Persönlichkeit oder meine Individualität nicht berücksichtigt wird, oder? Manchmal denkt man ja, katholisch werden, da denkt man an bestimmte Heilige, an Hagiographien, die da vielleicht auch überzeichnet sind, dass ich mir gleich die Dornenkrone aufsetzen muss oder bietet mir Jesus vielleicht auch die Blumenkrone an.
Gut, aber die DNA oder die Fingerabdrücke weisen ja darauf hin, dass der Schöpfergott uns als Originale gedacht hat. Also gerade die Konstruktion der DNA weist ja darauf hin, dass es ganz, ganz viele Kombinationsmöglichkeiten gibt. Und die Fingerabdrücke weisen auch hin, dass jeder Mensch ein Original ist. Und wenn das der Schöpfergott gewollt hat, dann heißt ja sozusagen mit ihm, in der Begegnung mit ihm zu wachsen, heißt das auch, dass ich immer mehr ich selbst werde, das Beste, was in mir schlummert, dann zur Entfaltung bringe. Also das Letzte, was Gott will, sind irgendwelche geklonten oder eben uniformierten Menschen, die gleichgeschaltet sind, sondern er hat Freude an Originalität. Das sehen wir auch in der Artenvielfalt der Pflanzen und Tiere. Also Gott ist einer, der ja Artenvielfalt eigentlich gewollt hat und auch bei uns Menschen die Originalität fördert. Und wenn wir auch manchmal so Schwierigkeiten, die wir so erleben, die uns auch manchmal Menschen bereiten, wenn wir die nicht als Strafe interpretieren, sondern was könnte es sein, was Gott möchte, dass ich in dieser Situation dazu lerne, also dass ich vielleicht an Geduld wachse, dass ich an sich auch durchsetzen lerne, dass man das erlernt. Es ist immer eine ganz spannende Frage, wenn man eine Schwierigkeit mal so abklopft, was könnte es sein, was für eine verborgene Wachstumschance steckt da drin? Was möchte Gott, dass ich noch dazu lerne, was ich bisher nicht konnte? Ich glaube, dann sind wir an einem guten Weg und dann werden wir auch in den Schwierigkeiten des Lebens nicht zerbrechen oder dann in Verzweiflung und Traurigkeit versinken, sondern dann bleiben wir eigentlich auch Gott gegenüber neugierig, der immer wieder auch ein Gott der Überraschungen ist. Das erleben wir ja bei Maria. Die rechnet ja nicht damit. Auf der einen Seite teilt sie mit allen Juden ihrer Zeit die Sehnsucht nach dem Messias. Aber die große Überraschung ist ja, tust du das Deine, dass der Messias kommen kann? Das war ja für Maria auch ganz überraschend. Und nicht umsonst ist dann diese Frage, wie soll das geschehen? Das ist ja für sie alles fremd und Horizont erweiternd. Da muss sie auch da im Nebel erstmal rumstochern. Aber im Vertrauen auf Gott spricht sie dann ihr Ja. Und dieses wagemutige Ja aus dem Vertrauen heraus, Gott will das Heil der Menschheit und er will mich dazu gebrauchen, etwas dafür zu tun. Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, wenn wir uns so in einen lebendigen Glauben hineinkämpfen.
Ja, und ein letzter Hörer hat sich noch gemeldet. Vielleicht hat er auch noch etwas mitzuteilen in der Hinsicht. Ich darf Herrn Nagel begrüßen aus der Nähe von Heidelberg. Hallo.
Guten Tag. Hallo. Ich fasse mich kurz. Ich bin ja der letzte Hörer. Ich bereite mich ja darauf vor, katholisch zu werden. Und Gott hat mich durch Radio Horeb schon in ziemlich viel Geheimnisse und Tiefen hineingeführt. Aber wenn ich in der Pfarrei bin, dann fühle ich mich doch schon ganz schön allein und verlassen und verloren. Und ich kann eigentlich nur hoffen, dass Gott dann auch da mir die richtigen Schubser gibt und mich da weiterführt. Und dass ich vielleicht auch Katholische kennenlernen, die ihren Glauben ernst nehmen, die nicht nur glauben so halt, und sondern die tiefer gehen und mich damit reinreißen können. Aber ich, so in meinem Herzen empfinde ich, dass ich katholisch werden soll.
Das ist wunderbar, das kann ich Ihnen gut nachvollempfinden, wie es Ihnen da geht. Pater Busse, vielleicht haben Sie da noch ein paar ermutigende Worte.
Gut, es gibt in der Diözese Halifax in Kanada den James Mellon. Der hat aus drei anspruchsvollen Konsumentengemeinden eine evangelisierende Gemeinde gemacht und ist dann mit einem Karrieresprung bestraft worden. Jetzt ist er Bischofsvikar dort, war auch schon ein paar Mal in Deutschland. Und wo er auch sagte, das gehört eigentlich zum Gemeindealltag dazu, dass man auf die neuen oder die fremden Gesichter zugeht, dass man die anspricht. Und er hat das sogar systematisiert, also extra eine Gruppe in der Gemeinde gegründet, die das im Blick behält, wen kennen wir noch nicht hier und den sprechen wir an. Aber ich habe das selber erlebt, ich kann mich noch erinnern, ich war ja 8 Jahre Pfarrer in der thüringischen Diaspora, und in dem einen Ort gab es viele Urlauber und Kurgäste, und ich bin dann immer nach dem Gottesdienst auf die zugegangen, habe die angesprochen. Dann wurde mir dann über jemand aus dem Pfarrgemeinderat zugetragen, ja, der Pfarrer kümmert sich nur um die Auswärtigen, aber nicht um die Gemeinde. Und da bin ich tatsächlich auch mal wütend geworden und sagte, ja, das ist eigentlich euer Job, das müsst ihr doch machen. Aber es ist tatsächlich so, wer in einem kleinen Dorf groß wird und dann die Leute vom Sandkasten erkennt, der tut sich ganz schwer, einfach jetzt Fremde anzusprechen. Das muss aber wirklich eine neue Kultur werden. Und wenn Gemeinden das nicht hinbekommen, sondern immer so nach dem Büffelprinzip, man steckt die Köpfe mit denen zusammen, die man kennt, und den Hintern nach außen, dann passiert genau das, was sie erleben, worunter sie leiden, dass sie eigentlich dann eben nicht angesprochen werden, nicht das Gefühl haben, willkommen zu sein, aufgenommen zu sein. Aber das gehört, glaube ich, mit zu einer guten Gemeindekultur, und das gehört mit zum Umkreis einer Liturgie, dass so etwas stattfindet.
Ja, da, also der Titel ist James Mellon, wenn Gott sein Haus erneuert. Da finden Sie auch in der Mediathek sicher einiges. Und dann beten wir, würde ich sagen, einfach noch darum, dass Sie auch da Anschluss finden. Vielen Dank, Herr Nagel. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören. Danke. Bleiben Sie dran. Dann können wir gleich noch den Segen auch mit Ihnen mit auf den Weg geben und vielleicht da auch ganz besonders um Ermutigung bitten, dass wir nicht in unserer Blase bleiben, sondern dass wir mit dem, was wir erlebt haben, rausgehen. So, nur so kann das Antlitz der Erde erneuert werden, kann das Licht über die Dunkelheit dominieren. Wenn wir einfach Menschen anstecken, und viele Menschen sind auf der Suche, da würde ich Sie um ein abschließendes Gebet und Ihren Segen bitten, Pater Busse.
Herr Jesus Christus, du hast deinen Jüngern gesagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Lass uns immer wieder neu aufgehen, dass wir Gesandte sind, die in deinem Auftrag auf unsere Mitmenschen zugehen sollen und dürfen, um ihnen eine frohe Botschaft zu bringen. Bitte sende uns den Heiligen Geist, dass er uns umwandelt, dass er uns mit Freude und Wirksamkeit gleichsam impft, und wir so tatsächlich dann zum Segen für unsere Umgebung werden können. Liebe Gottesmutter, du warst die Braut des Heiligen Geistes, du warst ganz offen für ihn, und so konnte Christus in dir Mensch werden. Und auch nach der Himmelfahrt Jesu warst du mit den Jüngern im Abendmahlsaal versammelt und hast um den Heiligen Geist gebeten. So bitten wir dich, erflehe du auch uns den Heiligen Geist, dass er das Antlitz der Erde heute auch erneuert und die Welt menschlicher wird. Amen. So segne uns alle der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Ein ganz herzliches Dankeschön, Pater Busse, hier in der Spiritualität heute zum Thema dynamische Kettenreaktion. Wir sind gesandt, ja, um auch das weiterzugeben. Alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Mal.
Schön. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Ja, und wenn Sie nicht alles mitbekommen haben oder auch die vergangenen Sendungen, die können Sie jederzeit bei uns in der Mediathek nachhören und sich auch auf bei Radio Horeb, der Website, über alles Weitere rund um Radio Horeb informieren. Ich danke für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe, mit denen Sie diese Sendung auch ganz wesentlich bereichert haben, und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Ihre Anjuta Engert.